Herzlich willkommen bei Nachtflug, bei unserem Politik-Night-Talk. Heute wieder mit Professor Ralf Schöllhammer vom MCC Budapest und Professor Bernhard Heinzelmeier, Politikwissenschaftler und Jugendforscher. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, große Aufregung in Deutschland. Das Compact-Magazin, das ja von der deutschen Innenministerin Nancy Faeser als rechtsextrem eingestuft wurde, wurde tatsächlich verboten. Und jetzt hat sich natürlich eine Diskussion entsponnen, wie viel Freiheit die Medien haben sollten. Herr Professor Schöllhammer, ist das gerechtfertigt, dass das Magazin verboten wurde?
Absolut.
Gut, das war jetzt eine schnelle Antwort.
Nein, das war eine schnelle Antwort, weil was hier passiert, ist wirklich bedrohlich. Man kann jetzt von dem Compact-Magazin halten, was man will. Man kann über den Inhalt diskutieren. Und wenn da Inhalte drin sind, die unter das Verbotsgesetz oder Ähnliches fallen würden, kann man das auch dann ausjudizieren vor den Gerichten. Aber was hier in Deutschland passiert ist, man hat praktisch ein Vereinsgesetz hergenommen, hat das Vereinsgesetz auf ein Magazin angewandt und hat es dann unter diesem Vereinsgesetz eben als rechtsextremistische Organisation verboten. Und vor allem finde ich ja ganz wild, die Nancy Faeser ist ja ganz stolz hinausgegangen und hat gesagt, ich habe jetzt das Compact-Magazin verboten. Also auch unter Umgehung der Gerichte und jeglicher, sage ich mal, juridischen und legalistischen Konstrukte. Und das Problem bei dem ist das, es ist bei jeder Zeitung, beim Express so, das wäre beim Spiegel so, das wäre bei der Süddeutschen so, dass ja das auf den Inhalt bezogen sein muss. Also wenn es einen Artikel gibt, der zum Beispiel gegen das Verbotsgesetz verstößt oder wie es beim Spiegel oder bei der Süddeutschen einmal war, wo eindeutig antisemitische Karikaturen waren, hat man ja dann nicht die Süddeutsche und den Spiegel verboten, sondern hat sich direkt auf diese Karikaturen bezogen. Und was da passiert ist, ist, man hat eigentlich dann den Rechtsstaat hergenommen und hat ihn überdehnt oder angepasst, damit man ein unliebsames Medium aus dem Verkehr ziehen kann. Es ist völlig wurscht, was man jetzt von dem Magazin heute, es ist völlig egal, wenn man den Inhalt nicht. Wir haben jetzt diesen Punkt erreicht, und das ist in Deutschland passiert das schon ein paar Monaten, wo man, wenn das Strafrecht nicht mehr so richtig ausreicht oder wenn die Gesetzeslage nicht das hergibt, was der Gesetzgeber gerne hätte, dass man anfängt, dass man so wüde und zum Teil würde man fast so verrückte legalistische Konstruktionen bringt. Also was da momentan passiert, ist sehr gefährlich. Vor allem unter der Frau Faeser, wo ja auch in der Vergangenheit Aussagen waren, wie der Staat darf nicht verhöhnt werden oder wer sich über den Staat lustig macht, muss die volle Härte des Staates spüren. Also das sind alles schon ein bisschen so halbtotalitäre Anwandlungen und das passt natürlich da hinein. Und man darf eines nicht vergessen, jetzt der Satz, das vergisst man nicht immer. Alles, was jetzt passiert, kann irgendwann von der Gegenseite auch einmal angewandt werden. Also wenn man jetzt sagt, wenn ein Magazin rechtsextrem ist und das kann dann verboten werden, kann natürlich, falls irgendwann, nehmen wir an, 5, 6, 7, 8 Jahren, wenn die AfD in der Regierung sitzt, können die auch sagen, wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht, der Spiegel ist ein linksextremes Magazin. Wir sagen auch, dass der Spiegel ein Verein ist und darum verbieten wir jetzt den Spiegel mit genau demselben. Also man schafft hier Präzedenzfälle, die wirklich problematisch sind.
Ja, Medienfreiheit, pluralistische Gesellschaft, verschiedene Meinungsansätze. Ist das gerechtfertigt oder muss man wirklich sagen, das ist so weit rechts außen, dass es nicht mehr geht?
Naja, das Wichtige daran ist, und das hat der Ralf Schöllhammer schon ganz genau auf den Punkt gebracht, dass mit einem Vereinsgesetz die Pressefreiheit ausgehebelt wurde, nicht? Weil, ich meine, dieses Kompaktmagazin, das muss man dazu sagen, ist ja in keinem Fall bisher gerichtlich verurteilt.
So ist es.
Es gab keine Verfahren. Also, man hätte ja dann, hätte man sich erwartet, dass da in den letzten Jahren etliche Male irgendwas ist, wegen der Betätigung oder antisemitische, rassistische Artikel und so. Ist ja nichts, null gewesen. Und dann ist man da hergekommen, hat einfach den Verein, der in Wirklichkeit eine GmbH ist, das kommt dann noch dazu, hat das Vereinsgesetz auf eine GmbH angewendet, was ja der nächste Wahnsinn ist, und hat einfach so die Pressefreiheit unterlaufen. Und die Pressefreiheit ist da sicher ein wichtiges Element unseres Verfassungsstaates.
Aber der Aufschrei, ne? In Deutschland war endenwohlend. Also man hat das doch, es ist durch die Medien gegangen, es gab eine kurze Diskussion, aber eine ganz große Diskussion, ob sowas möglich ist oder nicht, ist eigentlich nicht ausgebildet.
Ja, na gut, man darf nicht vergessen, das Magazin hat 40.000 Abonnenten, also das hält sich irgendwie in Grenzen, also das ist nicht ein Riesen, hat nicht eine Riesen Reichweite, und es ist halt tatsächlich ein Nischenprodukt einer Szene, die teilweise auch relativ hermetisch ist, das muss man schon dazu sagen. Es geht ja schon seit Längerem, dass man dieses Compact-Magazin so rausstellt. Es ist ja untersagt worden, der Verkauf auf Flughäfen etc. Also das ist was, und es ist ja jetzt unterm Strich, ja, das muss man sagen, eine symbolpolitische Maßnahme. Also sie hat jetzt quasi, sie als Kämpferin gegen den Rechtsradikalismus damit da jetzt etabliert, wobei man sagen muss, eine Demokratie muss auch solche Magazine aushalten. Also wenn wir das nicht mehr aushalten, dann können wir zusperren, weil wir halten ja sehr viel aus. Ne? Also zum Beispiel die Frau Faeser hat ja auch publiziert im Antifa-Info, also das heißt im Infoblatt von der Antifa. Wir wissen ja, dass die Antifa anarchistische, staatsfeindliche Organisation ist. Gewalt, also hat sie nie von der Gewalt als Mittel der Gesellschaft Wirtschaftsveränderung distanziert. Ja. Also konsequenterweise müsste man dann ähnliche Vorgangsweisen gegen das Antifa-Magazin, aber das macht die Frau Faeser nicht, weil sie da Autorin ist. Ja. Und das ist ja das Eigentliche, wenn ein Linksradikale anfängt, rechtsradikale Magazine zu verbieten, dann wird es eigentlich ein bisschen seltsam. Und was der Ralf Schöllhammer jetzt ganz richtig gesagt hat, das kann ja einen Rattenschwanz nach sich ziehen, weil man müsste jetzt zum Beispiel genauso mit der jungen Welt umgehen, weil die junge Welt wird auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Das ist ein Magazin, eine Tageszeitung aus dem DKP, also Deutsche Kommunistische Partei und der Linkspartei aus diesem Umfeld. Da steht teilweise dasselbe über Israel drinnen, wie es beim Elsässer in seinem Plattl drin gestanden ist. Also da könnte jetzt die Frau Faeser morgen schon ihre Polizei ausschicken und die wegräumen. Und dann fängt es aber an, weil dann fällt ein Stein nach dem anderen und dann ist die Pressefreiheit perdu und da sollte man eigentlich vorsichtig sein mit so einem wichtigen Verfassungsgut, sollte man ein bisschen vorsichtiger umgehen.
Und Beispiel haben wir genug, das war damals der Adoptivsohn vom Spiegelherausgeber, vom Rudolf Augstein, der Jakob Augstein, der ist zu Recht, glaube ich, vom Henrik Broder immer als Salon-Antisemit bezeichnet worden, also der in seiner Kolumne im Spiegel, wie es ja völlig richtig sagt, war dem Antisemitismus jetzt auch nicht unbedingt negativ gesonnen. Ja. Wir haben beim öffentlichen Rundfunk in Deutschland. Ich glaube, der Witzeschreiber, der Sebastian Hotz vom Jan Böhmermann,
Wahnsinn.
Der der Meinung ist, er findet es fantastisch, wenn Faschisten ermordet werden. Und da bezieht er sich auf den Besucher der Trump-Rallye, der tatsächlich ermordet worden ist. Also anscheinend hat man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland, wo es auch dort von Beitrags- und Zwangsbeiträgen finanziert wird, darf man anscheinend auch Morde feiern. Ich glaube, es hat der Herr Schröder, oder wie der heißt, der ist von der ARD und nicht vom ZDF, hat einen ähnlich idiotischen Tweet abgesetzt und dann hast du immer, das ist alles Satire. Vielleicht müsste der Elsässer vom Kompakt-Magazin einfach sagen, wir sind ein Satire-Magazin und dann wäre die ganze Sache erledigt. Also wie der Heinz einmal völlig richtig sagt, wir bewegen uns da auf einen sehr gefährlichen Pfad und das zeigt halt wieder eines, was, glaube ich, immer wieder betont werden muss und das ist mehr ein Problem der Linken als der Rechten. Die Linke unterscheidet nicht zwischen Partei und Staat und das sieht man ganz stark in Deutschland. Das hat man immer gemerkt, wenn wir die Grünen kritisiert, wenn wir die SPD kritisiert, sagt die Frau Faeser, das ist staatsfeindliches Verhalten. Nein, die SPD ist nicht der Staat, aber die denken immer noch so. Ja. Also die SPD ist da eigentlich von ihren Wurzeln und sie weit entfernt und ist jetzt näher bei der SED, als wie bei der SPD des 19. Jahrhunderts. Ja. Und das ist wirklich ein Problem, da diese Verschmelzung und die Tendenzen gibt es auch bei der österreichischen SPÖ. Diese Idee, dass praktisch, ein bisschen was auch Barack Obama mal gesagt hat, der Staat, das ist alles, was wir gemeinsam machen. Und das ist diese Verherrlichung, diese Staatshörigkeit, dieser Wunsch, dass alles irgendwie eben dann von einem Parteienstaat übernommen wird. Und das ist vom Mindset her, ist das totalitär. Sag ich mal, wir machen immer diesen großen Fehler, aber das Gefühl momentan im gesamten Westen, dass man sagt, naja, Stalin war totalitär, Hitler war totalitär und alles, was darunter ist, ist eigentlich nicht so schlimm. Aber wenn wir sagen, wenn wir die Latte so hoch anlegen, na, dann haben wir noch sehr viel Spielraum. Aber ich finde die Entwicklungen in Deutschland problematisch. Weil in dem Moment, wo eine Gesellschaft oder wo einzelne Mitglieder der Gesellschaft das Gefühl haben, sie können eigentlich einen Großteil ihrer Meinungen oder bestimmte Meinungen wirklich nicht mehr offen verlautbaren im Namen der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit, dann ist man kein freies Land mehr. Wie soll ich immer sagen, naja, das sind ja nur 40.000 Abonnementen. Ja, aber so fängt es an. Und irgendwann kann man dann sagen, Kompakt, das ist ja mein Verdacht. Jetzt verbietet man mal das Kompakt-Magazin und schaut nach, okay, wie ist die Reaktion? Und dann wird man halt, das Ziel, wissen wir alle, was ist. Das Ziel ist, weil wir am Ende des Tages die AfD verbieten. Ach, das soll ja das Ganze hinauslaufen.
Schnell. Anderes Thema, Viktor Orban hat ja Xi Jinping besucht, er hat auch Wladimir Putin besucht, er sagt in einer Friedensmission, Ursula von der Leyen hat darauf reagiert und zu einem Boykott aufgerufen. Die EVP, also die Europäische Volkspartei und auch Kanzler Nähe haben gesagt, man muss konstruktiv zusammenarbeiten. Ein Boykott macht seiner Meinung nach keinen Sinn, aber doch sehr viele Regierungschefs haben sich da der Meinung von Ursula von der Leyen angeschlossen. Wie sehen Sie, das ist das sinnvoll oder was macht Orban eigentlich? Macht er denn seine eigene Außenpolitik im Namen der EU und nützt sozusagen die Stellung Ungarn jetzt gerade als Vorsitzende in der Europäischen Union?
Ja, Also ich glaube, sich der Meinung von Frau von der Leyen anzuschließen, ist niemals sinnvoll, in keinem Fall. Ich
mein, man, die, sie ist gerade wiedergewählt worden.
Ja, das ist ja das Drama. Und das muss man auch dazu sagen, wie ist sie wiedergewählt worden? Sie ist wieder mit eingekauften Stimmen gewählt worden, also jetzt politisch eingekauft, die ganzen Grünen hat sie sich dadurch eingekauft, dass sie einfach hergegangen ist und das zentrale Wahlversprechen, ja, der Konservativen, nämlich, dass sie das Verbrennerverbot aufheben will, hat sie gesagt, nein, das machen wir doch nicht. Ja? Weil alle Grünen brav für sie gestimmt haben, sondern die österreichischen Grünen, alle haben brav für sie gestimmt und haben sie dann wieder an die Spitze dieser Organisation gestellt. Und es ist ein Wahnsinn, was die Frau eigentlich alles auf dem Kerbholz hat, weil es ist noch immer nicht aufgeklärt, der SMS-Skandal mit Pfizer, wo es ja nur, glaube ich, um 35 Milliarden Euro gegangen ist und wo man mal auf schnelle SMS-Impfstoffe bestellt. Also das ist, finde ich, eine hochproblematische Person und ich finde den Umgang mit Orban hochproblematisch, weil ich meine, man muss ja eins sagen, heute hat der Borrell hat heute bekannt gegeben, es darf jedes Land darf die eigene Außenpolitik machen, ja, hat er gesagt. Aber auf der anderen Seite, ja, an die EU-Beschlüsse muss man sich schon halten. Also das ist schon wieder eine Argumentationsweise, ja. Man muss sagen, also ja, ist eh jeder frei, ja. Aber nur, wenn wir dazu einen Beschluss haben, da endet dort die Freiheit. Und das ist ja eine Rabulistik, die kann man ja nicht erfinden, wenn es nicht sowas wirklich geben wird. Also das heißt, jetzt wie kann man den Orban beurteilen? Der Orban ist ein Populist, ja, ne? Der will in den Medien gut erscheinen, das ist die eine Seite, das ist wie beim Trump, aber auf der anderen Seite macht er in Ungarn, im Machenbereich eine Politik, ja, da würde man sich wünschen, dass die auch in Österreich gemacht wird. Und die Initiativen, die er jetzt setzt, er hat ja nicht nur mit Putin gesprochen, ja, er hat ja auch mit Zelensky gesprochen und das wäre eigentlich die Aufgabe der EU, ja, auch da diplomatisch zu vermitteln, weil das Ziel muss sein, nicht den Krieg zu eskalieren, sondern den Krieg zu beenden. Wie viele tausend Leute sollen da noch sterben? Und ich finde, das war von Orban einmal eine gute Initiative, dass das die EU jetzt natürlich nicht will, weil die EU ja diesen Krieg irgendwie auf die Spitze treiben will und deswegen jetzt ja Panik davor hat, dass der Trump amerikanischer Präsident wird, weil dann stehen sie mit ihrem Krieg in der Ukraine alleine da, ja, wie peinlich, ja. Also ich denke mal, das ist jetzt wieder, da hat man wieder ein Feindbild geschaffen, das ist jetzt der Orban und das ist jetzt der Paraderechte und auf den schlagen wir jetzt alle drauf, ja, weil wir selber politisch, ja, mit den Problemen unserer Zeit nicht fertig
sind. Aber wir können gleich auf dieses Thema eingehen, aber was mich jetzt wirklich interessieren wird, weil ich da jetzt, glaube ich, letzte Woche im ARD eine Dokumentation zu dem Thema gesehen habe, inwieweit hat Viktor Orban jetzt tatsächlich die Medienfreiheit eingeschränkt? Weil der Tenor dort war ja, dass er eigentlich mehr oder weniger alles zusammengekauft hat, was es irgendwie gibt, dass es dort nur mehr einen Staatsfunk gibt, der sehr Orban-freundlich ist und dass eigentlich da diese pluralistische Medienlandschaft vollkommen verschwunden ist in Ungarn.
Ist ja wie in Österreich dann.
Ja, wir haben jetzt als kurzes Beispiel, ich habe das entweder heute oder gestern rausgekommen, jetzt die Ergebnisse der Arbeiterkammerwahl im ORF. Und das waren, glaube ich, 84% KPÖ, SPÖ und Grüne und ich glaube 1,6% FPÖ. Da weiß man ungefähr dann, wie die Pluralität dort in der Belegschaft ist. Am Eingang der Sendung heute das mit dem Kompaktmagazin diskutiert, wo praktisch der Rechtsstaat missbraucht wird, um politisch unliebsame Meinungen aus dem Diskurs auszuschließen und dort um den Finger auf Orban zu zeigen, das ist richtig. Polen hat praktisch nach der Übernahme von Donald Tusk, die haben genau das Gleiche gemacht, die haben eine komplette Umfärbung des Rundfunks durchgenommen. Ja, und ich meine, dass das in Ungarn gerade beim Staatszug und so richtig ist, dass da, sagen wir mal, eine gewisse parteipolitische Einfärbung stattgefunden hat, das nicht abzustreiten. Aber muss ich immer wieder dazu sagen, wie der Heinz-Amerik gesagt hat, so groß ist der Unterschied dort sonst nicht. Und das Zweite ist, und das ist das Wichtigste, es ist überhaupt kein Problem, und ich kann das sagen, weil ich arbeite ja selbst in Ungarn, es ist das Internet komplett frei, es ist die Oppositionsparteien sind frei, man kann CNN, BBC, New York Times, also man kann die Homepage der Grünen, Twitter, YouTube, also die Idee, dass...
Sogar rascher today.
Sogar, ja, richtig. Also die Idee, dass die armen Ungarn da hermetisch abgeschlossen sind, wie es damals war zur Zeit des Kalten Krieges, Mitarbeiter nicht mitkriegen, wie es im Ausland berichtet wird, über das ist ein kompletter Unsinn. Also das ist ja die Urbanisierung, das ist genau wie mit Trump. Das sind so, wie der jetzt einmal wunderbar in einer Fernsehdiskussion gesagt hat, das sind so Phrasen ohne analytischen oder inhaltlichen Mehrwert. Das wirft man halt so raus, das ist Virtue Signaling. Man signalisiert damit, ich bin nicht wie Orban. Aber ich warte immer in einer Diskussion drauf, dass man sagt, okay, was heißt denn Urbanisierung? Weil man könnte genauso gut sagen, Urbanisierung bedeutet, man kann zum Beispiel als Jude auf der Straße gehen, als Bekennender. Es bedeutet, dass keine Massenmigration stattfindet. Es bedeutet, dass in Budapest auch keine Massenvergewaltigungen stattfinden. Also man kann die Urbanisierung hat durchaus ihre positiven Seiten. Aber nur ganz kurz auf das einzugehen, was Sie gesagt haben, weil ich bin da 100% bei Ihnen. Aber es zeigt sich halt wieder, und den Punkt werde ich jetzt, glaube ich, auch in jeder Sendung machen, weil Sie haben es ja wunderschön gesagt mit der Frau von der Leyen, es sind halt wieder die lauwarmen Konservativen, die dann mit den Grünen ins Bett gestiegen sind und die Frau von der Leyen zur Kommissionspräsidentin gemacht haben, und wie Sie völlig richtig gesagt haben, die jetzt im Grunde genommen als auf dem Papier konservative grüne Politik vertritt. Und das ist einfach das Frustrierende. Und ein letzter Punkt noch zum Herrn Orban. Ich meine, es ist absurd. Dass wir haben die Christine Lagarde, die de facto eine verurteilte Kriminelle ist. Wir haben die Frau von der Leyen, die wahrscheinlich wieder in Europa läuft. Die wird irgendwie ganz knapp an einer Verurteilung vorbeischreiben. Also wir haben praktisch zwei, sagen wir mal, mit sehr dringendem Tatverdacht korrupte Kriminelle an der Spitze der EU, die dann mit dem Finger auf Ungarn sagen und sagen, also das ist ja Ungarn, da haben wir ein Korruptionsproblem.
Trotzdem hat Ursula von der Leyen ja vom Green Deal zum Industrial Deal geschwenkt. Das war, glaube ich, ihr Zugeständnis auch an die Konservativen, auch an die wirtschaftsfreundlicheren, standortfreundlicheren, wenn wir jetzt wieder bei den lauwarmen Konservativen sind, Parteien, um die Stimmen da zu bekommen. Glauben Sie, dass Ursula von der Leyen jetzt, die in ihrer ersten Amtszeit ausschließlich den Green Deal verfolgt hat, jetzt ein bisschen mehr wieder auf den Wirtschaftsstandort Europa zurückkommen wird?
Naja, es wird ja nichts anderes überbleiben, weil mit der ökonomischen Katastrophe, in der sie Europa momentan befindet, ja, also da muss ja irgendwas gemacht werden. Man darf nicht vergessen, das Herkunftsland von Ursula von der Leyen ist an letzter Stelle der europäischen Länder.
Was eigentlich erstaunlich ist bei Deutschland. Ja, also innerhalb von, ja, ich weiß nicht, 3-4 Jahren, ja, ist dieser Abstieg erfolgt. Deutschland war ja immer der Industriemotor, ja, der Europäischen Union und auch der einzige, ja, fast, also nachdem die Briten jetzt draußen sind, dieser Abstieg, finde ich, ist extrem, ja, besorgniserregend.
War zu erwarten. Man nehme die Grünen in die Regierung und genau das hat, ja, man. Also ich meine, wenn man zum Beispiel die Energiewende durchführen will und dabei die Atomkraft sofort, ich meine, cancelt, wo man weiß, dass das, glaube ich, 6% des Energieaufkommens in Deutschland ist, ja, und kein Mensch weiß, wie man das substituieren soll, und dann hochteure, nicht, die Energieverteuerung ist ja ein Treiber der Inflation, das ist ja gar keine Frage, und dann hochteure Produkte einkauft, ja, von den Amerikanern, was das Gas betrifft, also da kennt man ja, das ist eine ewig lange Liste, ja, also und dann diese ganzen dirigistischen Maßnahmen, also das heißt, jetzt gerade wird in Deutschland darüber diskutiert, dass eigentlich der Wohnbau zusammengebrochen ist, das ist auch, weil die politischen Rahmenbedingungen so sind,
dass das Kapital dieses Klimaschutzgesetz, oder das war das Thema, dieses Heizkessel,
die Wärmepumpen, der Wärmepumpen-Wahnsinn, also das sind ja alles Dinge, und da haben wir jetzt nur das, was in den Medien halt besonders diskutiert wird, ja, genommen, aber wenn man die gesamtwirtschaftliche Situation sieht, ja, dort wird einfach jetzt ein dirigistisches System über einen funktionierenden Markt drüber gelegt, ja, und der mehr oder weniger in seiner Eigendynamik erstickt wird, ja, und deswegen ist der Deutschland an letzter Stelle in Europa und Österreich gleich danach, weil wir halt leider Gottes an dieser Wirtschaft dranhängen und mit ihr steigen und fallen.
Es ist Industrial Deal, wie sie es nennen, und Green Deal ist ein bisschen wie Diabetes und Sachertorte. Das ist das eine oder das andere, beides wird nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen jetzt in Europa gern vorgemacht haben, von der EU, wie sie richtig sagen, man will praktisch zwei einander widersprechende Ziele gleichzeitig verfolgen. Also ich kann nicht sagen, ich wickel die Energieindustrie ab, wie der Einzelne völlig richtig gesagt hat, aber gleichzeitig habe ich eine Schwerindustrie. Ja. Weil wir werden einfach Aluminiumwerke, wird man mit Wind und Solar nicht betreiben können, beziehungsweise nicht wettbewerbsfähig. Wenn man sagt, okay, die laufen halt dann nur 2 Tage die Woche, gut, kann man machen, aber da lachen halt die Chinesen nur drüber und wie sie richtig sagen, auch die Amerikaner. Aber man hat sich das selbst eingebrockt, weil was in die Kommentare steht, dann einmal die Europäer sind die Sklaven der Amerikaner. Ja, das ist richtig, aber wir haben uns das selbst eingebrockt. Es wird ja niemand gezwungen, so eine idiotische Politik zu verfolgen. Ja. Also das ist, glaube ich, ein bisschen das ist selbst verursacht. Und das liegt halt, glaube ich, zum Teil an dem. Wir sehen es jetzt ja im Ukraine-Fall, und wie Sie ja richtig vorher schon angesprochen haben, Ja, richtig, weil ohne Industrie kann man auch eine Kriegspartei nicht unterstützen. Mhm. Und das ist natürlich, wenn tatsächlich mit Trump oder die Politik ändern sollte, wobei, dass Trump einfach dann von einem Tag auf den anderen sagt, die Ukraine ist auf sich alleine gestellt, das würde ich auch bezweifeln, aber nehmen wir es.
48 Stunden hat er jetzt angekündigt, ja, an Parteien. Mhm. 48 Stunden wird er, glaube ich, sogar alle Kriege beenden, das war vielleicht viel.
Ja, da ist sehr motiviert natürlich. Also, wobei ich auch grundsätzlich von der Herangehensweise, also die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Krieg zu einem Ende kommt, ist unter einer Trump-Präsidentschaft, würde ich sagen, einfach auch vom Empirischen, wenn man sich seine Präsidentschaft ansieht, und er war ja schon mal 4 Jahre Präsident, dazu, was könnte unter Trump passieren? Ja, wir haben schon 4 Jahre Trump erlebt. Ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit da größer ist. Ja. Also das ist aus unterschiedlichen Gründen, weil ich glaube, er kann das besser abschätzen wie andere, dass militärische Operationen irgendwann zum Ende geführt werden müssen. Man hat das gezeigt, das vergisst man ja gern, im Nahen Osten mit dem Islamischen Staat. Das war im Grunde unter Trump, weil er gesagt hat, okay, wollen wir die loswerden, ja oder nein? Und das Militär hat gesagt, wenn wir freie Hand bekommen, können wir das machen. Mhm. Er hat gesagt, bitte, ihr habt freie Hand. Und ich vermute, dass auch im Ukraine-Fall wahrscheinlich die Idee wäre, dass man sagt, okay, hinter verschlossenen Türen, wo er auch verhandelt werden sollte, dann sagt er, okay, unter welchen Bedingungen werden beide Seiten bereit, das zu beenden? Ich glaube, eins muss man jetzt wirklich, ich weiß, das wird dann immer vorgehalten, aber wenn man sich die demografische Situation ansieht in der Ukraine, wenn man sich ansieht, die Verluste, die da hinnehmen, das ist nicht mehr so abwegig zu sagen, dass irgendwann sind keine Menschen, also irgendwann sind unter Anführungszeichen keine Ukrainer mehr übrig. Mhm. Und das ist dann, die waren demografisch in Europa schon vor dem Kriegsausbruch ein Schlusslicht. Jetzt natürlich, ich glaube, mittlerweile ist das Durchschnittsalter in der Armee, man muss immer aufpassen, natürlich, weil alle Seiten, die informieren, haben ein bisschen eine eigene Agenda, aber das Durchschnittsalter in der Armee ist immer höher geworden, weil natürlich auch die jungen Menschen jetzt mittlerweile versuchen, sich dem Wehrdienst zu entziehen. Also das ist alles keine positive Entwicklung. Niemand nimmt damit in Schutz, was Russland gemacht hat. Aber ich glaube, das Problem ist immer das, manche argumentieren immer noch so, als ob es 2014 oder 2022 wäre. Es ist jetzt 2024 und wir müssen mit der Situation so umgehen, wie sie ist. Und man kann, glaube ich, da sehr wohl ein gutes historisches Beispiel heranziehen. Man vergisst es gerne 1939, der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen wegen der Garantieerklärung unter anderem an Polen. Aber eigentlich ist Polen dann noch 1945, muss man schon ehrlich sagen, im Stich gelassen worden, was ja auch die Polen so empfinden. Mhm. Aber es hat sich eben leider zwischen 39 und 45 die militärische Situation, die politische Situation verändert. Und genauso ist es jetzt zwischen 2022 und 2024. Und wenn dann ein Joe Biden, eine Ursula von der Leyen, ein Josep Borrell hinausgehen und sagen, also die Krim wird wieder ukrainisch.
Ja, gut.
Ja. Wie? Und auch das,
was ist der Preis
dafür?
Der Untergang der Welt.
Und jetzt war wieder im Economist der Artikel, also jetzt diesmal wirklich hundertprozentig die russische Wirtschaft, also in ein paar Tagen bricht sie zusammen und die werden das nicht mehr schaffen mit der Produktion. Und nochmal, vielleicht stimmt das eh, ich bin nicht für das auch kein Experte, aber wenn man sich ansieht, vor ein paar Monaten das Treffen zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin, wo die beide gesagt haben, ich glaube, sie haben gesagt, das ist eine Partnership without limits, also eine unlimitierte Partnerschaft. China ist das Manufakturzentrum der Welt, das ist das Industriezentrum der Welt. Wenn die Russland unterstützen, kann ich mir nicht vorstellen, dass denen die Munition so schnell ausgeht. Ja. Nur, ich kann mich irren, alles möglich, aber wir hören halt diese Artikel vom vermeintlichen Zusammenbruch Russlands, hören wir seit Juni, Juli 2022, ja, wo es heißt, bis Ende des Jahres ist Putin tot, Moskau wird in Flammen und was. Also,
Nichts ist eingetreten
davon. Ja, sicher, das sind schmerzhafte Themen, aber irgendwann muss man das Ganze schon aufbauen sprechen. Und da schließt sich ja der Kreis mit Orban. Ich glaube, er macht bei ihm so eine Mischung aus Selbst-PR und tatsächlicher diplomatischer Initiative. Aber das Argument, was er macht, dass der erste Schritt ist die Wiederherstellung von Kommunikationskanälen, muss man eigentlich sagen, ist das wirklich falsch. Mhm.
Da kommen wir dann eh schon zum nächsten Thema, nämlich zu Joe Biden, der ja dann doch beschlossen hat, nicht mehr anzutreten bei den Präsidentschaftswahlen. Und Kamala Harris dürfte jetzt mehr oder weniger bereits die Kandidatin sein, die für ihn oder statt ihm eigentlich bei der Präsidentschaftswahl antreten wird. Die hat in den letzten 4 Jahren, hat man von Kamala Harris nicht viel gehört. Sie war ja im ersten Wahlkampf von Joe Biden schon noch sehr involviert und ist dort auch sehr stark in Erscheinung getreten. Jetzt die letzten 4 Jahre waren ein bisschen, also die Amerikaner werden schon was gehört haben, aber international ist sie ja nicht auf der Bühne erschienen.
Ja. Naja, man hört ja auch, dass der Joe Biden sie eher kalt gestellt hat, nicht? Und ihr halt auch dann so Themen gegeben hat, wo man nur scheitern kann, zum Beispiel die Grenzsicherung zu Mexiko und so. Also sie ist nicht unbedingt, bei den in der Demokratischen Partei übermäßig beliebt gewesen. Und es ist ja auch nicht, kommt ja nicht von irgendwo her, dass Obama jetzt ihn auch sehr zurückhält mit der Unterstützung. Wir haben ja auch viele von peinlichen Auftritten, Fettnäpfchen gehabt, in diese Frau reingetreten ist.
Also, sie ist ja in der Vorwahl vor 4 Jahren, sie wollte ursprünglich selbst Präsidentschaftskandidat werden, ist sie fulminant gescheitert. Also wirklich fulminant. Also, sie hat ja nicht einmal die Vorwahl für ihren eigenen Bundesstaat in Kalifornien abgewartet, weil klar war, dass sie keine Chance hat.
Also jedenfalls, der Vorteil ist, dass diese Frau ganz offensichtlich bei Sinnen ist. Das ist für die
lebendig. Bei Sinnen lebendig, würde ich mal sagen.
Also jedenfalls, sie ist nicht dement und das ist der, und für das, dass Joe Biden ja ganz offensichtlich dement ist, das sieht man ja an der Physiognomie und der Versteinerten, ne, haben sie relativ lang gebraucht, um da die Kurve zu kratzen, weil offenbar hat man das auch machen müssen, weil die Krankheit jetzt relativ progrediert.
Irgendwas steht, da bin ich aus meiner Heizermeier. Also wir, ich glaube, das darf man ja sagen, also wir zeichnen jetzt die Sendung am Dienstag auf. Er hat am 17. Juli war von Joe Biden eben die Covid-Diagnose, wo er sich dann nach Delaware zurückgezogen hat. Es hat bis jetzt seitdem keinen Auftritt, kein Interview, nichts mit ihm gegeben, nur ein kurzes Telefonat anscheinend mit Kamala Harris. Dann die Art und Weise, wie praktisch sein Rückzug veröffentlicht worden ist, ein Brief auf Twitter, also keine Pressekonferenz, gar nichts, nur, ne? Also, und wie gesagt, es kann sich jetzt, wir strahlen die Sendung am Donnerstag aus, vielleicht ändert sich bis dahin was, aber so wie es momentan aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht 100% sicher, vielleicht weiß er noch gar nicht, dass er nicht mehr im Wahlkampf ist. Ich sage es halb im Ernst, halb im Spaß, und wie Sie richtig sagen, es kann mittlerweile sein, dass er schon irgendwo im Kommen liegt. Das klingt jetzt brutal, aber das ist so eine massive Entscheidung, dass man da sagt, ich mache da einen einseitigen Brief. Das ist, wie wenn unser Bundeskanzler morgen zurücktritt. Keine Interview, kein Pressekonferenz, nur auf X wird ein kleiner Brief veröffentlicht. Du sagst, der Kanzler Nehammer zieht sich zurück. Da hat jeder sagen, komisch.
Ja. Naja, nun muss man schon sagen, der Mann ist noch relativ, der ist ja doch noch im Amt.
Ja, ja.
Und eigentlich ist noch immer der Präsident der USA und müsste eigentlich handlungsfähig sein. Das ist schon ein Problem.
Richtig, und da kommt der nächste Punkt, weil es ist der israelische Premierminister, der Benjamin Netanyahu, ist ja in Washington gelandet vor ein paar Stunden. Und sie haben gesagt, na, sie warten nur auf Feedback vom Weißen Haus, es ist nicht klar, ob sie sich mit irgendwem überhaupt treffen.
Ja.
Und dann, jetzt kann man sagen, ich weiß, zwischen Biden und Netanyahu, das sind nicht die besten Freunde, aber normalerweise, wenn das Staatsoberhaupt eines verbündeten Staates kommt, zumindest ein Shake Hands gibt es, aber vielleicht durch einen Hintereingang ins Weiße Haushalt. Und das Schlimme, nur ganz kurz noch, das Schlimme ist natürlich das, und das wird, glaube ich, auch für Harris ein Problem werden. Weil nehmen wir an, es hat sich wirklich in den letzten 48 Stunden der Gesundheitszustand massiv verschlechtert, dann ist es ihm ja schon länger wahnsinnig schlecht gegangen. Da haben sie halt dann, ich sage es jetzt ganz salopp, aufgespritzt für die Debatte, ja. Wobei Donald Trump hat gesagt, er hat einen Präsidentschaftskandidaten und den sitzenden Präsidenten in einer einzigen Fernsehdiskussion aus dem Rennen genommen, kann sich was darauf einbilden. Aber die Antwort, die Kamala Harris beantworten muss, ist, okay, ist er überhaupt nur fähig, das Amt weiterzuführen? Und sie kann ja als Vizepräsidentin, kann sie ja den 25. Verfassungszusatz einberufen und ihm praktisch das Amt das entheben. Weil das glaubt ja jetzt kein Mensch mehr.
Ja.
Also der Mann ist amtierender Präsident und verschwindet praktisch von der Bildfläche.
Ja.
Also das wird auch sie beantworten.
Also ich war den Eindruck, dass da jetzt die Reißleine gezogen wurde. Also ich glaube, dass da jetzt wirklich der ist geistig wahrscheinlich komplett zusammengebrochen. Es geht einfach nicht mehr. Und vor allem geht es nicht in Zeiten wie diesen. Deutschland hat in den 60er Jahren auch an dementen Bundespräsidenten gehabt, ganz abgesehen, dass der dort nicht so wichtig ist. Aber der steht halt, war nicht jeden Tag den Medien ausgesetzt. Das ist mir als Amerikaner Präsident. Und das geht einfach nicht. Insofern hab ich den Eindruck, dass die Demokratische Partei unter Druck geraten ist und das einfach machen musste. Und was man dazu sagen muss, ist wieder, da muss man wieder über die Medien reden.
Ja.
Was die Medien in diesem Fall aufgeführt haben, das ist eine Frechheit. Man hat jeder, der gesagt hat, das ist eine Demenz erkennbar, hat man gesagt, das ist eine Verschwörungstheorie. Also das ist ja wirklich katastrophal. Der deutsche Bundeskanzler hat mitgespielt und hat gesagt, nein, der ist eigentlich ganz agil und super beisammen. Also was man da den Menschen zugemutet hat, also da brauche ich mich heute nimmer mehr wundern, wenn das Vertrauen in die Politik und in die Medien zusammenbricht, weil das war ja wirklich eine konzertierte Aktion, wo man den Menschen erklärt hat, dass dieser Mensch komplett intakt ist und amtsfähig ist. Nein, er ist nicht amtsfähig, schon seit Monaten nicht amtsfähig und jetzt, da dürfte es halt einfach komplett vorbei sein und jetzt muss man halt, hat man halt gerade noch die Kurve gekratzt.
Nein, ich finde, Sie sind da viel zu höflich. Das waren Brezhnev und Andropov-Levels von jenen Freunden, wie man es aus der Sowjetunion kennt. Ja. Das hat jeder, der den Mann gesehen hat, hat gewusst, dass der nicht mehr gut beieinander ist. Und dem, wie Sie völlig richtig sagen, alle, auch in Europa, auch die deutschsprachigen, mit Ausnahme ist natürlich wieder üblicherweise der Express, sind ausgesagt, nein, das ist Fake News, Cheap Fakes war das neue Wort. Ja. Und dann aber müssen wir auf der Zunge zergehen lassen. Die Videos vom G7-Treffen, wo, glaube ich, das erste Mal komplett offensichtlich geworden ist, dass der Mann nicht mehr ganz frisch ist. Mhm. Hat es noch einen Kasten, das waren die Cheapfakes und das Kasten aus dem Zusammenhang gerissen, also ganz fürchterlich. Und dann noch der Debatte um dieselben Medien, die zwei Wochen vorher gesagt haben, diese Videoaufnahmen beweisen gar nichts, haben dann die gleichen Videoaufnahmen hergenommen und gesagt, naja, wenn man sich diese Videoaufnahmen ansieht, ist klar, die Demokraten brauchen einen neuen Kandidaten. Mhm. Also, was da medial passiert ist, ist dermaßen fürchterlich. Und wenn man kann mal sagen, in einem autoritären, totalitären System, da hat man als Journalist immer in Angst vom Staat, dass man Repressalien ausgesetzt ist. Bei uns haben bewusst die Journalisten, die Medienschaffenden, wie immer mit der löblichen Ausnahme von uns drei und ein paar anderen, haben bewusst die Bevölkerung belogen. Ich kann das wirklich nicht genug betonen. Das war eine Lüge. Aber und die Lüge geht jetzt nämlich weiter. Weil jetzt die nächste Lüge wird sein, wie unglaublich toll nicht eigentlich die Kamala Harris ist. Ich meine, sie hat es zwar nicht geschafft, dass sie in der Vorwahl besteht, wie sie völlig richtig gesagt haben, sie ist gescheitert in jedem einzelnen Politikfeld, wo sie von Joe Biden anvertraut worden ist. Sie muss gewusst haben als Vizepräsidentin, wie schlecht er beieinander ist, mindestens seit 2022. Also sie war Teil dieser Lüge. Und sie werden uns wieder anlügen. Aber ich fürchte, dass in den Vereinigten Staaten und in Europa, ich muss leider so salopp sagen, die Leute wieder so blöd sein werden und auf dieselben Lügen hineinfallen.
Aber ich muss eins dazu sagen, das ist ja, wenn man sich ein bisschen mit Hannah Arendt beschäftigt, die hat sich sehr stark mit der Totalitarismus-Theorie auseinandergesetzt. Ne? Für sie war wichtig, die Demokratie ist Freiheit und vor allem die freien Medien und die Medienvielfalt. Und was wir da sehen, das hat Züge eines totalitären Systems. Weil, ich meine, ich weiß nicht, wer sich von Ihnen erinnern kann an den Fall Konstantin Tschernenko. Das war der letzte Generalsekretär der KPdSU, bevor Gorbatschow gekommen ist. Und den hat man eigentlich, der war sterbenskrank, ich glaube, der war im Amt. Und den hat man eigentlich nur deswegen ins Amt gebracht, weil sie die verschiedenen Gruppen da drinnen nicht einigen haben können auf einen Kandidat. Jetzt hat man den genommen und den haben wir, da ist schon der Witz gelaufen, der steht auf einem Rollbrett drauf und immer wenn irgendwas in der Staatsgeschichte ist, wieder reingeschoben in den Raum und dann haben sie ihm einen Scheibenwischermotor eingebaut, dass er immer mit der Hand winkt. Ja? Und das nur deswegen, weil sie diese Gruppen nicht einigen können und ich befürchte, dass bei den Demokraten da im Hintergrund Ähnliches gelaufen ist, dass es einfach darum geht, wer kriegt die Nachfolge? Und man hat einfach dann, weil man hat den beiden halt genommen, weil dadurch halt der Laden zusammengehalten wird. Und das finde ich übel. Das finde ich ganz übel, weil da muss man wirklich, wenn das eine reife Demokratie ist, mit kritischen Medien, das ist wichtig, ohne kritische Medien gibt es keine vernünftige Demokratie. Wenn es die gibt, kann man sich sowas nicht erlauben.
Genau,
und wenn man sich sowas erlauben kann, steht man mit einem Fuß im Totalitarismus.
Aber genau darum geht es, dass Parteien sich so verhalten, das kann ich ja verstehen. Dass die alle Weekend an Burnies spielen, kann ich ja komplett nachvollziehen. Aber wie Sie jetzt sagen, dass die Medien mitmachen.
Ja.
Und das war wirklich, ich kann mich nicht erinnern, wie Sie richtig sagen, in einem ansichtsfreien System, wo es das jemals gegeben hat, dass du siehst, dass jemand nicht mehr gut beieinander ist. Es ist komplett offensichtlich.
Ich meine, es war fast menschlich traurig.
Und dann hat man die Medien, die einfach sagen, das stimmt nicht.
Das stimmt nicht.
Es war wie wenn man gesagt hat, der Himmel ist blau. Gelb oder gelb.
Aber es ist genau dasselbe. Das ist dasselbe, das kennen wir schon aus der Corona-Zeit. Ja, nicht? Wer gesagt hat, Corona, die Impfung hat Nebenwirkungen, der war ein Verschwörungstheoretiker.
Aber da finde ich, kann man da sagen, okay, da kann man die Ausrede benutzen, es war ein komplexes Thema.
Ja,
aber Sie haben recht, Sie haben völlig recht. Aber gehen wir das durch. Wenn man das durchgeht, von allen großen Themen, Migration, Corona, Joe Biden, Inflation, alle die Themen, die eigentlich, bei uns mit Joe Biden vielleicht ist es weniger, aber wenn man es jetzt als Gesamt gesamtwestliches Phänomen betrachtet, alle diese Dinge, die eigentlich wirklich entscheidend sind, und wie der amerikanische Präsident ist, hat auch auf uns eine Auswirkung. Und die Medien, sagen wir jetzt einmal 90%, Daumen mal Pi, waren alle, haben eigentlich da, ich glaube, Collusion war immer das Wort, aber praktisch haben alle da an einer Lüge teilgenommen. Und das ist, man hat dann schon zum Teil das Gefühl, wir befinden uns im Westen als Ganzes, mit ein paar kleinen Ausnahmen, ein paar kleineren Staaten, aber die haben nicht viel zu bewirken, ist es eine Art spätsowjetische Phase.
Spätsowjetische Phase.
Ist ein bisschen überzeichnet, aber zumindest im medialen Betrieb kommt es mal wirklich so. Also ja, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ein Stalin oder ein Khrushchev oder ein Ceausescu oder was immer für Diktator, dass die Medien effizienter gleichschalten hätten können.
Aber warum passiert das? Weil es geht ja, wie Sie vorher richtig ausgeführt haben, früher hat man eben staatliche Repressalien zu befürchten gehabt, und wenn man das nicht wollte, hat man sich an das System angepasst, und das hat die Mehrheit getan. Aber es ist ja jetzt nicht so, so ist es ja nicht.
Doch, glaube ich, hätte sogar da Ihre Meinung sein, weil ich glaube, ich habe die Antwort drauf. Ich glaube, man fürchtet nicht mehr die Repressalien vom Staat, und man fürchtet die in der Meinung.
Die gesellschaftliche Verachtung?
Nein, auch ich habe das, aber ich glaube, man fürchtet die Repressalien aus dem Milieu. Weil das haben wir jetzt beim US gemerkt, natürlich, wenn beim ORF 85% der Journalisten Grün und die SPÖ wählen, dann traut sich doch keiner sagen, ich bin FPÖler, weil, wie gesagt, der wird ja dann aufs Afterwork Club, ich sage es jetzt ganz übertrieben, nicht mehr eingeladen. Und das ist, glaube ich, das.
Und dabei muss man sagen, das ist eine ganz eine wichtige Frage, dabei muss man sagen, dass es in Österreich noch weitaus besser ist wie in Deutschland.
Ja, Deutschland ist ganz extrem.
In Deutschland herrscht die eiserne Zeit. Ja. Also da haben die Leute wirklich, wirklich Angst. Also ich habe jetzt gerade, ich war jetzt die letzten 3 Wochen in Deutschland, dann haben die Leute wirklich Angst, dass sie irgendwann einmal auf Twitter was geschrieben haben oder irgendwann einmal irgendeine Zeitung abonniert haben, die man nicht abonnieren darf. Da gibt es Fälle wie, was als junger Mann bewirbt sich als Zeitsoldat bei der Bundeswehr, ja, wird zu einem Gespräch geladen, man hat genau seinen Twitter-Account aufgemacht und alles verfolgt, und weil er Björn Höcke folgt, ja, wird er rausgeschmissen. Ja. Also ich meine, das sind keine Kleinigkeiten mehr. Ja. Also das heißt, das ist die bleierne Zeit. Die Leute in Deutschland haben Angst. Ja, viele haben Angst davor. Und wer neben den Mainstream tritt, einen Schritt. Ich sage mal, Fall Julian Reichelt. Ja. Fall Julian Reichelt. Der Mensch wird als zum Faschisten etikettiert, nur weil er sich zum Beispiel erlaubt, die Kriminalität, die es in Deutschland gibt, sie akzentuiert in den Mittelpunkt zu stellen und zur Diskussion zu stellen, etc. etc. Kritische Meinung. Ja. Und wenn du den Kopf rausholst, ja, und irgendwas sagst, ja, was nicht dem Mainstream entspricht, dann bist du hochgradig gefährdet, und zwar, dass du deine Reputation
verlierst. Dass dein Privatleben ausgegraben wird.
Privatleben, alles. Ja, es wird alles.
Alles wird gegen dich instrumentalisiert,
ja,
eigentlich.
Und, ja.
Und das auf einer sehr, sehr brutalen, existenzvernichtenden Ebene.
Genau. Ja. Und das ist ein totalitärer Zug, den diese Gesellschaft und dieser Staat annimmt. Weil, ich meine, wir haben zuerst über die Nancy Faeser geredet, was das Problem der Nancy Faeser ist. Und dieser Totalitaristen, ich sage das jetzt so, ist, sie können nicht zwischen Staat und Gesellschaft unterscheiden. Ja.
Und Partei.
Also, und Partei. Also das kennen uns nicht auseinander. Wir leben zwischen dem Individuum und dem Staat ist die Gesellschaft eingebaut, und diese Gesellschaft, die muss einen hohen Freiheitsgrad haben. Ja? Und wenn man dann sagt, Gesellschaft und Staat ist eins, ja, und wer gegen den Staat polemisiert, ja, der muss zum Schweigen gebracht werden, dann ist das lupenreiner Totalitarismus. Und ich denke mir, das Furchtbare ist, dass die Menschen zu viel Angst haben, um sich dagegen zu wehren. Weil wenn du in Deutschland sagst, ich wähle die AfD, kannst du gleich gehen, da verlierst du deinen Job. Ja,
da kannst du
nach Hause gehen. Und das muss man aber sagen, in Sachsen und wo auch immer jetzt in den neuen Bundesländern, wollen 30% der AfD, da werden 30% der Leute, werden einfach zum Schweigen gebracht, ja, weil so ein Druck ausgeübt wird, dass die alle zu Hause sitzen und zittern und scheppern, dass das irgendwie rauskommt, was sie in der Wahlkabine machen.
Ja, und das Problem, glaube ich, ist richtig sagen, und es gibt halt einfach, es herrscht halt in der Politik, wie auch wieder, ganz schlimm in der Medien, es gibt halt fast keine Prinzipien da mehr. Also der Journalist ist, glaube ich, der Berufsstand, der sich selbst für wahnsinnig mutig hält. Das ist immer dieser Truth to Power und das Ganze. Aber wie Sie richtig sagen, im Grunde genommen hat sich ein Großteil des Journalismus zu einem Handlanger, das ich nenne es jetzt auch mal, es klingt immer ein wenig übertragen, aber ich sage mal, das Systemkonsens gemacht. Wenn man es jetzt einmal so, du weißt aus System, aber es gibt, das ist Negieren der Realität. Es gibt, wie Sie richtig sagen, es gibt das System. Und Teil dieses Systems ist zum Beispiel, wie Sie richtig sagen, dass in Deutschland als bekennender AfD-Wähler braucht man sich nicht für einen öffentlichen Posten bewerben. Da hast du keine Chance.
Du brauchst dich ehrlich gesagt für gar keinen Posten
bewerben. Auf einer Hochschule. Also die Idee, also wenn eine Professorenbesetzung ansteht und man ist, wie Sie richtig sagen, man folgt vielleicht einem Herrn Höcke auf Twitter oder da alles weiter, Gott verbiete, dann hat man keine Chance mehr. Das ist nämlich einmal das, was man sich ärgert. Das ist das, da sagt man, ja, der Heizmann, der Schöllhammer, diese Verschwörungstheorien. Das sind immer nur Verschwörungstheorien für die von dem Ganzen nicht betroffen sind. Ich meine, wir wissen das beide. Das ist gewisse, sei das Vorträge, sei das Publikationen, das wird einfach abgesagt dann, weil man sagt, nein, sie sind da ein bisschen nah dran und das könnte für uns so unangenehm werden. Also das passiert. Und wenn man das dann erwähnt, dass der Ersatzverschwörer ist, das ist keine Verschwörung. Vor allem nur, weil man paranoid ist, heißt es ja nicht, dass sie nicht wirklich hinter einem her sind. Und das geht natürlich hier in dem Fall auch.
Aber darf ich noch eins dazu sagen? Das, was heute passiert mit den Leuten, die AfD-Funktionäre sind, die AfD-Wähler sind, das ist das, was in den 70er und 80er Jahren mit den Kommunisten passiert ist. Weil da hat es einfach ein Kommunist, durfte im Staatsdienst nicht arbeiten. Ja?
Das war damals. Das war nicht ganz ungerechtfertigt, weil man ja dort auch ein bisschen die Erfahrung hatte, was passiert, wenn man 40 Jahre Kommunismus hat. Ne?
Ja, und man hat auch die Erfahrung mit dem Faschismus, aber trotzdem, wenn man es vernünftig betrachtet, sage ich mal das Wort vernünftig, dann muss eine Demokratie einen Kommunisten aushalten. Und eine Demokratie muss auch einen Höcke aushalten. Da kann man nicht, wenn man anfängt, das zu verbieten, dann ist der Punkt, wo endet das Ganze? Weil jetzt zum Beispiel haben wir in Wien diese Demonstration der früheren Identitären gehabt. Was hat die SPÖ sofort gefordert? Das muss verboten werden. Ja, warum denn? Ja, also das, wenn wir das nicht aushalten, dass die 1000 Leute da durch die Stadt ziehen, also ich weiß es nicht. Was ist dann? Ja, hat man so wenig Vertrauen in die Stabilität der demokratischen Verhältnisse?
Ja, weil man so einen erzieherischen Ansatz mittlerweile hat. Man traut den Leuten eigentlich ein pluralistisches System nicht mehr zu, weil man ihnen nicht mehr zutraut, sich jetzt für das Richtige oder was auch immer zu entscheiden. Man traut der Mitte nicht mehr zu, dass sie die stärkste Kraft ist, was sie ja eigentlich dann doch immer ist am Schluss. Mhm. Und aufgrund dieses nicht mehr Vertrauens in den Pluralismus versucht man einfach die Ränder zu verbieten. Also zurzeit eher den rechten Rand, aber wie Sie vorher richtig gesagt haben, es kann natürlich auch sofort in die andere Richtung gehen, wenn sich das System ein bisschen drehen sollte.
Ja, es passiert genau das, was wir in der Sendung schon öfter besprochen haben, was im Grunde genommen die ständig davon reden, Demokratie zu verteidigen, sind eigentlich die Bevölkerung am meisten verachten. Ja. Weil was anderes ist ja das nicht, wie Sie richtig sagen, weil man sagt, man muss gewisse Medien verbieten, man muss gewisse Parteien, gewisse Bewegungen verbieten, dann sagt man ja damit, ihr Leute, ihr seid einfach zu blöd.
Ja, man muss sich euch selber schützen.
Man versucht praktisch, die Demokratie vor dem Wähler zu schützen. Und da stimmt irgendwas nicht.
Genau, und das war dasselbe, Sie haben das jetzt richtig gesagt, finde ich. Ganz genau auf den Punkt gebracht. Man haltet die Leute einfach für blöd, für zu blöd. Ja.
Dass sie Pluralismus auch entsprechend einordnen können. Genau. Man hält sie einfach für zu blöd, dass sie in einem pluralistischen System existieren können und hat Angst, dass es in irgendeine Art von totalitärer Diktatur, links oder rechts, zurzeit eher rechts, aber es dreht sich ja wahnsinnig schnell. Man hat das ja schon sehr oft gesehen. Ne? Ja. Ja, das ging eher gegen rechts, aber ändert sich das System, kann es auch ganz schnell gegen
das kann gehen. Gleich wieder anders sein.
Das ist ja zum Teil gerechtfertigt, weil natürlich, wenn man sich das in Deutschland so der Fall ist, wie Sie haben es vorher erwähnt, Einzelmeier, hat das ein Problem mit der Wohnungsbau in Deutschland, kommt nicht mehr voran, es gibt genau dort dieselben Probleme mit Wohnungen wie bei uns, aber gleichzeitig natürlich hat man dann, glaube ich, in der Berliner Zeitung, dass lauter Nickel-Nagel neue Wohnungen gebaut werden für Migranten und unter anderem Flüchtlinge. Wir haben jetzt wieder die Situation gehabt, das war jetzt in der Welt großartig, was jeder ja gewusst hat, aber keiner hat gesagt, dass natürlich auch viele Visa, die ausgestellt werden in Afghanistan, in Somalia, deswegen, die kommen als Familienangehörige auf Besuch nach Deutschland, kaum sind sie da, beantragen sie Asyl und können des Landes nicht mehr verwiesen werden. Also alle diese Dinge, die man krampfhaft versucht zu unterdrücken, natürlich sieht man es durch, die Menschen erleben das, ist ja das Nächste, die glauben immer, die Menschen erleben das nicht. Der Herr Bader-Müller, ja, aber in der Statistik steht, dass die Kriminalität in Deutschland gesunken ist. Ja, sie ist gesunken, weil es geht kein Mensch mehr zur Polizei, weil es passiert nichts.
Die Wohnungskrise in Deutschland ist nicht nur eine Folge der idiotischen Politik dieser Ampelregierung. Ja? Die Wohnungskrise ist auch eine Folge der Migration.
Natürlich.
Das darf man bitte nicht vergessen. Und wenn dann Menschen sagen, vielleicht können wir ein bisschen restriktiver mit der Migration umgehen und mit dem Asyl und schauen, dass wir das ein bisschen, dass wir die Grenzen vielleicht nicht ganz so porös haben, wie das jetzt der Fall ist, dann denen sofort das Nazi-Etikett draufzukleben. Das ist in Wirklichkeit die Strategie. Und eins muss man anders sagen, man war stand immer vor den Rechten, was da in Wien bei dieser Demonstration war.
Ja? Also vielleicht ganz kurz, wir reden jetzt von der Demonstration der Nachfolgerorganisation
der Identitären, wo auch Martin Sellner,
zu Ausschreitungen gekommen ist.
Man warnt vor den Rechten, aber die Randalierer, ja, das waren die Antifa-Leute. Ja? Die Rechten haben friedlich demonstriert, die Antifa ist über die hergefallen, ja? und hat die Polizei gefordert, was die Polizei ja selber sagt. Hey, die waren es. Ja? Und das sind
jetzt... Also die Polizei, glaube ich, getwittert.
Getwittert, ja. Und das sind jetzt die Leute, die unsere Demokratie retten, die staatsfeindliche, ja, anarchistische Antifa rettet unsere Demokratie, und in Deutschland ist die Frau Faeser, ja, eine Parteigängerin von denen. Also bitte Entschuldigung, ja, was wird uns da eigentlich vorgeführt?
Wir haben das gleiche in Frankreich erlebt. In Frankreich verliert zumindest noch dann der Sitzverteilung in der Nationalversammlung, verliert die Partei von Le Pen die Wahl, und die Linken haben trotzdem randaliert.
Ja.
Wir sind auf dem linken Auge blind. Das gilt primär für die Medien, das gilt zunehmend auch für die Politik. Nur als Schlusssatz, was der Einzelne mal gesagt hat, was man unterschätzt ist, irgendwann werden die ganzen Menschen, die man eben für zu blöd hält, die Demokratie zu verteidigen oder eben, wie Sie sagen, die Stärke in der Mitte, irgendwann werden die Menschen einfach alle aus Protest dann tatsächlich Parteien eine Stimme geben, die vielleicht wirklich, sage ich jetzt, genau, mit der Demokratie ein größeres Problem haben. Und da reden wir dann nicht mehr von der AfD oder der FPÖ oder Farage oder Le Pen, sondern wirklich von Parteien, die wirklich sagen, und wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt nicht ganz so nicht, weil natürlich, wie die sagen, wenn das System, das politische System nicht mehr gewillt ist, einen signifikanten Teil der Bevölkerung zu repräsentieren, dass sich dieser Teil der Bevölkerung dann irgendwann die Frage stellt, ob es nicht ein neues System braucht, ist komplett verständlich. Ja, völlig, also das macht absolut Sinn. Und das ist halt, also das ist es. Die sagen, sie verteidigen die Demokratie, treiben uns eigentlich langsam, aber sicher in ein Fahrwasser, wo die Demokratie immer schwerer zu verteidigen wird.
Richtig.
Ein guter Schlusssatz. Ralf Schöllhammer, Bernhard Heinzelmeier, ich bedanke mich fürs Kommen und bis zur nächsten Woche. Und bei Ihnen darf ich mich fürs Zuschauen bedanken.